Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Samstag, der 21.12.2024. Willkommen zur 312. Folge der Mikroökonomen. Hallo Janis, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Ja, kein Teil 2 der Besprechung des Sachverständigenrates. Die kommt demnächst, wird zwischen den Jahren aufgenommen, habe ich gehört. Und dann gucken wir mal, wann sie geschnitten werden kann, aber die kommt dann als nächstes. Und heute haben wir als Themen einmal ganz kurz den Hinweis, was Donald Trump so Richtung Europa losgelassen hat, weil das ist wirklich leidlich interessant. Wir machen dazu keine Analyse, aber wir sprechen zumindest mal eine Ersteinschätzung drüber. Dann haben wir den Stromhunger von Big Tech. Johannes, ist ja ein ganz unerwartetes Thema.
Ja, Big Tech und Strommarkt, da passen so zwei Dinge sehr gut zusammen.
Ja, und dann haben wir eine Hörerfrage reingekommen, als wir über die Ölkonzerne in den USA geredet haben und ob es da jetzt Trill Baby Trill gibt, gab es die Rückfrage, warum die überhaupt Aktien zurückkaufen und ob das alles Sinn macht. Und ich glaube, es macht in dem Sinne dann auch mal Sinn, darüber zu sprechen, was eigentlich so mit diesen Aktienrückkäufen und Dividenden auf sich hat und welche Dynamiken da drin stecken. Also da gucken wir auch nochmal ganz kurz drauf. Dann haben wir aktuell bei den Mikroökonomen noch eine Folge im Premium-Feed mit dem Matthias Wachter vom BDI. Da geht es um die Rohstoffversorgung in Europa bzw. in Deutschland. Und da hat die Industrie so ihre Sorgen. Da haben wir mal kurz drüber gesprochen. Grundlage war eine Studie. Wir haben auch schon für die Foreign Times dann in Planung die nächste Premium-Folge. Da wird es dann über den russischen Einfluss in Europa und Deutschland gehen. Das kommt dann irgendwann Anfang nächsten Jahres. Da bin ich gerade noch in der Terminfindung. Und ansonsten haben wir wie immer unsere Newsletter auslandsbericht.de und micronews.de. Um die ich mich über die Tage jetzt dann endgültig mal kümmern muss. Da liegt ja schon seit längerem irgendwie so 2 halbfertige Texte, also irgendwie muss das mal zum Ende geführt werden. Und kommt dann, hoffe ich, wenn jetzt ich nicht noch krank werde oder sonstiges passiert, das ist ja dann immer so geil, ne? Weihnachten, endlich hat man mal ein paar Tage und dann liegst du flach. Unabhängig davon, all das, was wir hier tun in diesem Jahr, und ich habe mal nachgeschaut, also wir haben ja ein etwas erratisches Produktionsverhalten manchmal, aber wenn man es dann mal so runterbricht auf einen Monat, kommen bei der Foreign Times wie auch bei den Mikroökonomen im Grunde 4 Podcasts pro Monat raus. Also nicht jeweils, sondern insgesamt. Also bei Foreign Times kommt ja höchstens einer immer im Monat, aber insgesamt sind es 4. Und selbst in den Monaten, wo wir dann so Produktionsunterbrechungen haben, weil Leute krank sind, weil ich meinen Urlaub mache, haben wir dann immer noch 2 Folgen. Also dann haben wir in anderen, wie jetzt im Dezember, da sind dann wieder ein paar mehr Folgen. Also im Schnitt haben wir 4 und das finde ich eigentlich ganz gut. Mehr geht immer. Ich habe auch immer ständig das Gefühl, ich sollte mehr machen. Aber jetzt sind wir bei 4 und ich glaube, das ist ein ganz guter Veröffentlichungsdurchschnitt. Allerdings würden wir natürlich auch gerne mehr machen und dafür bräuchten wir dann auch weiterhin eure Unterstützung und oder mehr Unterstützung. In jedem Fall aber bedanken wir uns für die Spenden, Premium-Abos, Daueraufträge, die ihr uns in diesem Jahr, in den letzten Jahren, also nicht nur die, die dieses Jahr gespendet haben, sondern auch im Allgemeinen uns gegeben habt. Auch das Verteilen in den sozialen Netzwerken freut uns immer sehr, das hilft uns auch weiter. Da sage ich mal schon vorab, weil es ja dann vermutlich die letzte Folge wird, zumindest an der ich teilnehme, vielen Dank dafür, für das gesamte Jahr, eure Treue, eure Liebe. Und falls ihr noch ein paar Gedanken habt, schickt sie uns. mh@mikroökonomen.de ist die E-Mail-Adresse. Die meisten haben aber in letzter Zeit Reddit benutzt, was ich gut finde. Ich mag Reddit. Twitter habe ich abgestellt, beziehungsweise mit so einem Schloss versehen. Und bei Mastodon bin ich echt am Überlegen, ob wir das brauchen, also einen allgemeinen Account. Ich meine, ihr könnt uns ja einzeln folgen und dann kriegt ihr die Folgen eh mit. Da bin ich noch am Überlegen. Vielleicht könnt ihr mir da mal Feedback geben, wenn es keins gibt, weiß ich, das nutzt eh keiner. Und dann nur wenige. Auf alle Fälle aktuell noch da Mastodon und Reddit jeweils als Mikroökonom. So, das war jetzt sehr viel geredet. Wir sind auch beide gerade aufgestanden, deswegen sind wir jetzt besonders effizient beim Reden. Und wir sprechen heute nicht über Johannes. Das sind ja alles meine Punkte. Du hast nichts, worüber du nicht sprechen möchtest.
Ja, es war so ziemlich das Ähnliche. Also alles, was so mit Bundestagswahlkampf und deutsche Politik und Wirtschaftspolitik zu tun hat, habe ich mich auch nicht so groß beschäftigt mit dieser Woche und möchte deshalb auch nicht drüber reden.
Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Friedrich Merz, der gibt sich sehr viel Mühe, mein neuer Christian Lindner zu werden. Aber wir brauchen ja dann nach der Wahl quasi einen neuen Christian. Allerdings, Christian Lindner gibt sich auch noch sehr viel Mühe, so einen guten Ausstand zu haben, habe ich das Gefühl. Ne? Mhm. Also da bettelt er nochmal bei Elon Musk um Aufmerksamkeit, da will er mehr Musk und Milaiwagen. Also er gibt wirklich alles, um einen guten Abgang zu haben. Finde ich super, also gute Performance. Allerdings Friedrich Merz, auch Olaf Scholz, also bin ein großer Fan und vor allen Dingen bin ich, oh mal ernsthaft, das ist ja, ne, da sagt der eine irgendwie Fritze Merz und Thünkram, der andere ist so ein bisschen pikiert und dann Journalisten Deutschland diskutiert dann tagelang, Anne Will macht eine ganze Sendung drüber, darüber, wie unanständig die alle sind und miteinander reden. Dann gucke ich so auf Instagram, ne, so die Leute stimmen da ja immer mit ihren Füßen ab. Ich finde das echt geil. Da posten die einfach auf einmal Kohl-Videos, wie der Kohl so die Presse beschimpft. Und da fragst du dich halt echt, mein Gott, seid ihr alle empfindlich geworden? Das ist ja echt bemerkenswert. Was ist denn da los? Und da heißt es immer, die neuen Generationen wären diejenigen, die so empfindlich sind. Dabei sind das irgendwie die Älteren. Und dann ist mir noch eine Sache aufgefallen. Also da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen drüber reden, weil das so geil ist. Also als ich aufgewachsen, ich bin ja im Osten groß geworden, ne? Zumindest 9 Jahre. Und dann bin ich im Westen nach Baden-Württemberg. Und so wie der Friedrich Merz sich eigentlich benimmt, das ist so genau so, wie ich diese Konservativen kennengelernt habe. Denn 1:1. Man ist immer so ein bisschen beleidigt, wenn die anderen, und man ist aber selber immer fröhlich beim Austeilen. Und ich finde, das ist irgendwie alles eigentlich genauso wie damals. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob sich so in der Gesellschaft unser Anspruchsverhalten verändert hat. Und dann gucke ich aber so Richtung AfD und habe so das Gefühl, nö. Also da ist eher so eine Enthemmung da. Aber scheinbar gibt es dann so im Gegensatz dann dazu noch so eine Steigerung der Befindlichkeiten. Vielleicht erklärt das ja auch einiges an dem, was wir so in den Debatten sehen. Das gebe ich euch mal als Gedanke mit. Und als Wirtschaftspodcast ist uns natürlich sehr genau aufgefallen, um das nochmal mit etwas Ernsthaftigkeit zu versehen. Also wir haben uns jetzt 3 Jahre lang angehört, dass man alles Mögliche in diesem Land nicht machen kann, weil es eine Schuldenbremse gibt und die unbedingt eingehalten werden muss. Da kommt die FDP, je nachdem, wer es durchrechnet, sind das 150 bis 188 Milliarden an Steuersenkungen. Dann kommt eine CDU, die erzählen irgendwas, weiß nicht, 80 Milliarden, 100 Milliarden, irgendwas in dem Bereich. Die Grünen, irgendwo 50 Milliarden. Also SPD auch so irgendwo dazwischen. Also irgendwo alle sind fröhlich dabei, was ausgeben zu wollen. Bei allen ist es nicht wirklich durchfinanziert. Und die wirkliche Diskussion über diese Schuldenbremse im Zuge dessen habe ich aber auch nicht gesehen. Da frage ich mich halt, wie das alles gehen soll, also diese ganzen Wahlprogramme. Aber unabhängig davon, dass die FDP da mit der Zahl am größten ist, was ich tatsächlich interessant bei der CDU finde, ist, dass sie im gleichen Zug, wo sie sagt, wir geben das alles aus, dann sagen, naja, wir geben ja auch irgendwie 100 Milliarden für Flüchtlinge und Hartz-IV-Empfänger aus. So. Und dann so suggeriert, da könnte man das ja alles wieder einsparen. Also ich glaube, wir werden da noch ein paar sehr interessante Folgen zu bauen können zu diesem ganzen Mist. Auch wenn wir heute nicht wirklich drüber sprechen, das passt alles nicht mehr zusammen. Und ich glaube, da sollte Politik irgendwo wieder einen Realismus finden. Stichwort Realismus. Unser erstes Thema ist Donald Trump gegen Europa. Johannes, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Gestern kamen so tagsüber und eine kam abends rein, 2 Nachrichten.
Ich habe nur noch irgendwas mitgekriegt, dass sie jetzt den Haushalt verabschiedet haben und es keinen Government Shutdown gibt. Ist es das, was du jetzt reden willst?
Nee, dazu habe ich mir nicht die Details angeguckt. Das machen wir dann vielleicht ein andern Mal. Ja. Nee, mir ging es um 2 andere Sachen, die sehr speziell auf die EU gemünzt waren. Und zwar einmal, die NATO-Staaten sollen 5% des BIPs für Verteidigung ausgeben. Das ist eine Hammerzahl. Mhm. Also aktuell sind es 2%. Und ich glaube, wenn man mal so Richtung USA guckt, ist das auch nicht so ganz unrealistisch. Ne? Also die USA haben ja auch über lange Zeit sehr, sehr hohe Prozentzahlen da ausgegeben. Und wenn man in Europa eine Verteidigung aufbauen will, die einem mehr unabhängig von den USA machen würde, wäre das dann genau der Weg, der beschritten werden müsste. Also ich halte das, was er da sagt, auch wenn er sicherlich andere Motive hat, erstmal nicht für falsch. Es ist natürlich völlig krass, das zu fordern. Ja.
Ja, man muss sich auch, also das deutsche BIP, wenn man da 5% nimmt, das sind dann ungefähr 200 Milliarden Euro. Und der Bundeshaushalt letztes Jahr war bei 480 Milliarden Euro. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, dass wenn man das umsetzen wollen würde, hätten wir die Hälfte des Haushalts in Verteidigung. Ja, kriegt das mal durch.
Das würde Veronika Grimm sicherlich sehr freuen, weil dann würden prozentual die Sozialausgaben runtergehen.
Oh ja.
So schrumpft man den Sozialstaat.
Ja.
Aber abseits dessen, dass das natürlich ein Verteilungskampf ist, der uns 2025 ins Haus stehen wird, wofür geben wir das Geld aus, gerade dann, wenn die CDU nicht mehr in der Lage sein sollte, falls sie denn gewinnt oder nicht willens die Schuldenbremse zu verändern, dann haben wir da ein großes Thema vor uns. Egal, ob das dann 2% oder 3 oder 5 sind. Und wie gesagt, also für den Erstaufbau, also für das, was uns aktuell fehlt, ist das gar nicht mal so eine unrealistische Zahl. Hintergrund ist, es wird ja gerade der NATO-Haushalt auch verhandelt und wie die NATO sich aufstellen muss. Und da droht uns eine, und das wird nächstes Jahr beschlossen, da droht uns wirklich ein sehr massiver Ausgabenaufschlag. Also da geht's richtig ab, wenn man dieses Verteidigungsschild aufbauen will. Aber das ist nur NATO. Und dann hast du ja noch die EU, die quasi eine bessere Luftverteidigung braucht und so weiter. Und da müssen wir einfach festhalten, was die Ampel gemacht hat. Das ist ein absolut unehrlicher Haushalt. Die haben alle diese Ausgaben, die sie eigentlich jetzt schon hätten beginnen müssen, haben die quasi nach hinten rausgeschoben. Ja, also so in die Jahre 2026 bis 2028. Und in dem Sinne, da ist Donald Trump nur der Bote, aber uns besteht da massiv was bevor. Wir sollten uns darauf einstellen, dass das eine Zeit lang mindestens mal 3% sein wird. Also ich sehe nicht, dass das drunter geht. Natürlich kann man immer die Verweigerung machen, aber Dänemark hat vor 8 Monaten einen Haushalt beschlossen, wo auch Verteidigungsausgaben drin sind und die haben jetzt einfach, ich glaube, vorgestern kam die Nachricht, die haben gesagt, ja, geht nicht, wir müssen mehr ausgeben. Also jetzt wird das alles umgebaut. Wir müssen uns darauf einstellen, dass gerade dann, wenn die Ukraine sich mit Putin einigen muss, und ich sage das mal unter Vorbehalt, weil Trump hat gesagt, 5% des BIPs für Verteidigung, aber die USA werden die Ukraine weiter beliefern. Aber wir müssen in der Lage sein, unseren Kram selber leisten zu können, weil wir können nicht darauf zählen, dass Trump immer da sein wird. Ja? Also auf den kannst du nicht wetten. So, und da kommen die Ausgaben her und dann ist die große Frage, in welchem Zeitrahmen. Und ich glaube, so ein Typ wie Trump ist halt jemand, der Dinge beschleunigt. Das heißt, wir rechnen uns jetzt aus, ja, vielleicht können wir dann ja da und hier und so noch ein bisschen strecken, weil wenn du dir die aktuellen 2% anguckst, das ist eine Katastrophe, das sind nicht Verteidigungsausgaben. Wir erreichen das NATO-Ziel durch ziemlich viel Trickserei, also das muss man halt auch sagen.
Mit dem Sondervermögen halt.
Nee, nicht mit dem Sondervermögen, sondern mit Sachen, die wir beide nicht als Verteidigung ansehen würden. Ja, also da wird jetzt keine Maschinerie gekauft und da werden auch keine Soldaten bezahlt. Da sind ja teilweise Hilfsgelder dabei.
Du meinst, wird quasi Geld, was eigentlich man so jetzt nicht als Verteidigung sehen würde, wird als Verteidigungshaushalt deklariert.
Da kommen wir gerade so auf die 2%. Also das ist schon eine ziemliche Trickserei. Das ist ein ganz großes Thema und das wird nächstes Jahr zu einer Wahrheit finden, spätestens dann, wenn Ende des Jahres dieser NATO-Haushalt festgesucht wird. Und dann hast du halt zwei Effekte. Einmal muss Deutschland dann auf einmal wahrscheinlich 30.000 Leute mehr für die NATO zur Verfügung stellen. Das ist etwas, was droht. Die haben wir aktuell gar nicht zur Verfügung. Das heißt, da musst du irgendwo Soldaten finden, die findest du nicht so schnell. Da wirst du wahrscheinlich mit den Gehältern hochgehen müssen und ähnliches. Und dann brauchst du natürlich Ausrüstung, Gerät. Und dann hast du aber immer noch nicht den Luftschutzschirm aufgebaut, den du aufbauen willst in der EU und so weiter und so fort. Also da kommt einiges zusammen. Und die Politik hat jetzt dafür gesorgt, dass es nicht gestreckt wird, dieses Geld, sondern dass es mal wieder dann geballt auf uns zukommt. Und das ist ein Riesenproblem. So, das Zweite, was der Trump gesagt hat, das ist so ein bisschen aufsetzend auch auf diesem Trill Baby Trill. Wir haben uns ja gefragt, wie kommt das zustande? Er hat gesagt, die EU soll Öl von den USA kaufen. Öl und Gas in massiver Menge. Und das ist die Ansage. Damit will er, dass die Handelsdefizite ausgeglichen werden gegenüber den USA. Und wenn wir das dann tun, dann würde er keine Zölle gegen die EU erlassen. Finde ich einen ganz interessanten Schachzug. Hat aber ein Problem für die Ölindustrie, weil die müssten ja jetzt Kapazitäten schaffen und darauf vertrauen, dass dann das irgendwie alles auch noch in ein paar Jahren gilt, weil solche Deals machst du ja, also solche Kapazitäten baust du ja für einen längeren Zeitraum auf. Mhm. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das auslässt. Also es kann sein, also gut, das ist ja, also man muss ja dazu sagen, nichts wird so unterschrieben, wie es dann am Ende verhandelt wird. Wir haben ja an Trumps ersten Deal mit China gesehen, dass er da Deals macht, die erstmal gut klingen, aber am Ende nicht viel bewirken. Das kann eine Option sein. Allerdings ist diese Trump-Administration jetzt wesentlich professioneller als die vorherige. Das heißt, da sitzen Leute, die wissen, wie man so eine Deals festzurrt und die dann so eine Deals auch überwachen. Da würde ich schon erwarten, dass da diesmal mehr Compliance, mehr Power, mehr Durchsetzung dahinter steckt. Wir werden es sehr, sehr schwer haben, da irgendwelche Schlupflöcher zu finden oder schwerer als bisher. So, und dann ist halt die Frage, was ist denn für uns am Ende besser, zu sagen, naja, wir nehmen die Zölle hin oder wir kaufen das Öl. Wäre ich ein grüner Wirtschaftsminister, was ich nicht bin, wäre meine erste Idee zu sagen, das ist doch super, den Deal machen wir. Dann können wir sagen, naja, das ist halt, mussten wir wegen Trump machen und wegen den Zöllen und so ist das halt. Und dann hast du auf einmal teures Öl und Gas in Deutschland. Also einen besseren Anreiz für die regenerativen Energien hast du ja eigentlich nicht. Dann schaffst du deine CO2-Bepreisung ab, um das auszugleichen ein bisschen und ähnliches. Aber das ist genau das. Also selbst Fritze Merz wird nicht sagen können, naja, wir brauchen jetzt diese hässlichen Windräder nicht. Sondern der muss sagen, ja scheiße, wir brauchen die Windräder, weil das ist unser Hedge. Das ist der Hedge gegen Trump. Je mehr Windräder wir haben, desto weniger Öl müssen wir in den USA kaufen. So, das finde ich total spannend. Je mehr EVs wir haben, desto weniger Öl müssen wir kaufen. Ja, dann eben aus den USA, desto billiger wird es. Also ich noch nicht der Meinung, dass das schlecht ist, was der da von uns fordert, sondern dass auch hier er was Krasses fordert, was erstmal ein Nachteil ist, was wir aber zu unserem Vorteil nutzen können. Also ich sehe da Potenzial dafür, dass das gut für uns ist, auch wenn es erstmal schlecht wirkt. Was meinst du?
Ja, interessanter Gedanke. Du meinst halt, das Öl, was wir da kaufen würden, wäre dann perspektivisch auch teurer als das Alternativ jetzt irgendwie vom Golf.
Ja, das ist tatsächlich eine der interessanteren Fragen. Also wenn man mal reinschaut, wie das Ganze so funktioniert, dann hast du ja auf dem US-Markt unter anderem asiatische Bieter und andere natürlich auch. Aber wenn die Struktur so bleibt, wie sie jetzt ist, dann würde Donald Trump wahrscheinlich dann voraussetzen, dass die Europäer dann einfach hergehen und die anderen Bieter aus diesem Markt überbieten. Also, so dass man quasi einen Bieterwettbewerb hat. Muss es nicht geben, so ein Markt tariert sich ja dann ab einem gewissen Punkt auch wieder aus. Aber potenziell würde das dann zu mehr Einnahmen für die Ölindustrie in den USA führen, weil einfach von den Europäern die Preise nach oben getrieben werden müssten. Wie genau sich das dann darstellt, also ob das dann $5 mehr sind oder $30 mehr, weil die anderen auch Öl brauchen und noch nicht wissen, wo sie es herkriegen werden am Anfang. Werden wir alles sehen, aber das könnte ein größeres Problem werden für die Europäer. Deswegen kann man schon sagen, dass das so indirekt auch so eine Bezollung ist, ne? Also auf indirekte Art und Weise. Wir können natürlich immer hoffen, dass sich das dann irgendwie auslässt, aber die Anpassungsprozesse laufen ja auch über einen längeren Zeitraum. Also von daher ist das ein indirekter Zoll. Und entsprechend müsste die EU dann auch darauf reagieren. Wenn der Trump sagt, das soll so und so sein, müsste man dann halt Gegenzölle erlassen, auf wen auch immer. Zumindest in der bisherigen Logik. Also für mich ist da aber viel wichtiger, dass diese beiden Sachen verknüpft sind. Also wenn der Trump sagt, naja, NATO hier 5%, da dann nochmal Öl einkaufen, Gas einkaufen, da kommt nochmal was oben drauf. Und NATO kriegt er aber auch nur, wenn er da das Öl und Gas kauft, ne? Ja, was machen wir denn dann? Machen wir dann Gegenzölle? Ich glaube, so einfach ist es nicht und es liegt wirklich an der Art und Weise, wie diese Konfrontation geführt wird und wie hart sie geführt wird. Also da kann man Trump sicherlich einiges zutrauen. Vielleicht findet man aber einen Deal mit Schlupflöchern, den dann Trump gut findet und der stark für ihn wirkt, aber wo wir dann hinten dran raus können. Wäre so ein bisschen die Hoffnung. Hypothese würde ich es noch nicht nennen. Wir müssen auf die Details warten. Das sind ja jetzt alles erstmal nur noch so Aussagen. Und dann müssen wir mal weiter gucken. Es deutet sich schon an, dass zum Beispiel bei der NATO-Geschichte mit den 5%, die er da rausgehauen hat, 5% des BIPs, dass da dann jetzt schon irgendwie lanciert wird. Man könnte sich vorstellen, so irgendwo so bei 3 bis 3,5 zu setteln. Wenn das ernst zu nehmen ist, sieht es natürlich auch wieder anders aus. Aber es deutet sich halt darauf an, dass da sehr harte Verhandlungen uns ins Haus stehen.
Ja, ich denke, Trump ist ja immer der, der irgendwelche Deals machen will. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er, also gut, gegen Deutschland und speziell Merkel hat er schon auch so eine persönliche Abneigung, aber die ist jetzt ja auch nicht mehr da. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er auch, wenn man dann diese Deals eingeht, dann auch eine gewisse Verlässlichkeit hat, auch bei seiner Seite des Deals zu bleiben, weil das doch alles mehr auf so ein Businessverständnis beruht, als jetzt auf einem ideologischen, ich habe was gegen Europa.
Ja, gegen Europa hat er aber was. Also wenn du dir mal so die Aussagen da so anhörst, da hat er eine tiefe Abneigung. Ja, die kommen immer so klein und süß daher, ne? Aber sie sind einer der größten Schandtäter dieser Welt. Das ist irgendwie so. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, dass das nicht auch persönlich ist. Sagen wir es mal so. Ich glaube, dass es in der Trump-Administration Leute gibt, die grundsätzlich positiv gegen Europa eingestimmt sind, dass das alles aber tatsächlich irgendwann mit der Frage verknüpft sein wird, auf welcher Seite steht ihr? Seid ihr auf unserer Seite oder seid ihr auf Chinas Seite?
Ja.
Sind wir Verbündete? Also ihr wollt unseren Schutz in der NATO, aber dann müsst ihr uns natürlich auch gegenüber China helfen. Also ich glaube, dass das ist ja eine meiner Kernthesen. Deswegen habe ich ja mal in unserem auslandsbericht.de Newsletter mal geschrieben. Die Zukunft der NATO liegt auch in Asien. Also das wird sich alles verändern, meiner Meinung nach. Und wir werden da eine sehr andere Welt haben, aber auch Europa wird da wachsen müssen. Da ist dann halt die Frage, wie sich das gestaltet. Man darf aus diesen Erstaussagen, die er macht, natürlich auch immer nicht zu viel schöpfen. Also man muss so ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht in, oh Gott, so und so kommt und wir beugen uns jetzt und so weiter begibt, sondern man muss halt diese Aussagen nutzen, einen eigenen Standpunkt zu entwickeln und den dann auch gegenüber Trump vertreten. Weil es gibt schon eine Sprache, die er versteht und die EU hat Möglichkeiten. Allerdings die EU, nicht jedes Land für sich. Und Trump wird versuchen, über Orban die Länder zu dividieren und dann sieht das alles nicht mehr so schnieke aus. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu Big Tech.
Big Tech hat in den letzten Jahren ja vor allem durch diese Entwicklung in Generative AI nochmal einen ganz neuen Boom erlebt. Big Tech hatte sich schon immer auch so als Vorreiter in der Energiewende gesehen, wollte sehr schnell klimaneutral werden. Also das heißt, dass man dann, weil es ja alles sehr stromintensive Dienstleistungen sind, dass man dann den Strom aus erneuerbaren Quellen hauptsächlich bezieht. Aber neben diesem Problem, was wir jetzt bei so Klimaversprechen in den verschiedensten Branchen auch schon in den letzten Folgen immer wieder mal besprochen hatten, was auch bei Big Tech der Fall ist, dass man dort die Klimaambitionen jetzt nicht mehr ganz so ernst nimmt oder mal sich ein bisschen überlegt, ob man da doch wieder ein bisschen zurückrudert, gibt es jetzt durch dieses Wachstum von Generative AI ein ganz neues Problem, nämlich nicht nur, wie kommt man an grüne Energie, sondern wie kommt man überhaupt an Energie? Weil diese Rechenzentren, die man braucht, und da braucht man extrem viele, und das sind extrem viele auch jetzt im Bau und in Planung, die brauchen sehr viel Energie. Die Internationale Energieagentur schätzt, dass sich der globale Energiebedarf für die Energiezentren allein bis 2026 verdoppeln wird. Also jetzt innerhalb von 2 Jahren eine Verdoppelung und dann mal sehen, aber dann wird es in einem ähnlichen Tempo dann auch noch weitergehen. Rechenzentren brauchen global jetzt schon so viel Strom wie ganz Italien in einem Jahr. Und das wird perspektivisch bis 2030er Jahre auf ein Volumen wachsen, dass die Rechenzentren global so viel Strom brauchen wie Indien heute. Also es sind riesige Mengen, die dort Strom verbraucht werden und die auch neu zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Frage ist jetzt, wo kriegt man diesen Strom her? Und wenn man die Klimaversprechen noch ernst nimmt, wo kriegt man diesen grünen Strom her? Bei erneuerbaren Energien haben wir ja immer ein bisschen das Thema des Standortes. Also wir haben halt Regionen, wo saubere Energie sehr einfach zu haben ist. Wir haben auch das Problem, dass der Transport zwischen diesen Regionen relativ aufwendig ist, weil man viel Infrastruktur braucht. Das ist so ein allgemeines Problem von energieintensiven Unternehmen. Im Falle der Big Tech-Unternehmen und deren Rechenzentren kommt jetzt noch eine weitere Standardbeschränkung dazu, weil die müssen ja alle mit dem Internet verbunden sein und auch das Internet, beim Internet gibt es so größere Leitungen und kleinere Leitungen und dann gibt es so Knotenpunkte, also so hier in Deutschland ist zum Beispiel relativ bekannt, ein großer europäischer Internetknotenpunkt ist in der Nähe von Frankfurt und deswegen entstehen auch dort gerade einige neue Rechenzentren. Und das heißt, man muss auch, wenn man sich jetzt überlegt, wo man so ein Rechenzentrum hinbaut, nicht nur auf die Energieverfügbarkeit schauen, sondern auch, wie kann ich das möglichst schnell an das Internet anschließen. Das führt dann dazu, dass sich diese Rechenzentren, es dort so Cluster gibt, die sich bilden und man dann ganze Parks hat oder ganze Regionen, wo dann viele Firmen mehrere Rechenzentren betreiben, die dann aber geballt eben auch wieder enorme Mengen an Energie benötigen. Wie gesagt, dort muss die Energie auch hinkommen und wir haben ja in Deutschland auch bei den ganzen erneuerbaren Projekten immer das größte Problem im Moment, gerade den Netzanschluss zu finden und das ist auch auf der anderen Seite, also auf der Verbrauchsseite und in diesem Fall bei diesen Rechenzentren so, dass dort die Genehmigungsverfahren und der Bau von diesen Netzanschlusspunkten sich extrem verzögert und das gerade so der Bottleneck ist. So ein Beispiel habe ich gefunden, da gibt es zum Beispiel in Georgia wie ein Industriepark, aber halt mit Rechenzentren. Das sind 2,4 Quadratkilometer, also jetzt nicht sehr groß, wenn man das sich anschaut. Aber dieses Areal mit diesen Rechenzentren hat jetzt einen Stromverbrauch im Äquivalent von 1 Million Haushalten. Das sind 1400 Megawatt Leistung, was da an Strom hin muss. Das ist also sowas wie ein sehr großes Atomkraftwerk oder ein sehr großes Kohlekraftwerk, das allein jetzt für einen so einen Rechenzentrumspark der Größe von einem mittelgroßen Industriegebiet. Ein weiteres Beispiel ist ein County in North Virginia, wo es 90 Rechenzentren gibt, die aufeinander stehen. Diese benötigen dann zusammen also 4000 Megawatt Strom, auch das nochmal zum Vergleich sind ungefähr 4 große Kohlekraftwerke. Und das sind jetzt so zum Vergleich konventionelle Energieträger. Also wenn wir das mit Erneuerbaren betreiben wollen würden, hätten wir nochmal ganz andere Dimensionen, was wir dorthin bauen müssten. Vor allem braucht man dann ja auch immer Backup-Kapazitäten oder halt sehr, sehr große Speicher hypothetisch. Es gibt in diesen Ecken jetzt, also in diesen Landkreisen, wo diese ganz starke Clusterung stattfindet, auch immer wieder schon Probleme mit der Netzstabilität. Da wird das Netz wirklich am Anschlag gefahren und das ist jetzt erst der Anfang der Probleme. Also das scheint, dass dort es immer mehr Probleme jetzt auch noch aufkommen wird. International, also es gibt diese Cluster jetzt gerade in USA eben, zwei, die ich jetzt genannt habe, auch international. Gibt es so Länder. Irland ist traditionellerweise relativ stark ja in der Internet-Economy, weil dort auch die Steuern sehr günstig sind für diese Unternehmen. Dort wird prognostiziert, dass ein Drittel des gesamten Stromverbrauchs des Landes für Rechenzentren verbraucht werden wird. Und das Ganze jetzt eben gleichzeitig zum Versprechen, klimaneutral zu werden. Also wir haben einen enormen Zuwachs an Rechenzentren, die brauchen enorm viel mehr Energie und wir müssen das gleichzeitig auch noch klimaneutral machen. Es gibt dann immer die Frage, wie messe ich Klimaneutralität bei solchen Unternehmen? Dazu hatten wir in Folge 299 ausführlich gesprochen, wo wir das Thema Grünstromzertifikate einmal auseinandergenommen haben. Nochmal kurz, also es gibt so zwei Arten, wie man das messen kann. Zum einen mal nimmt man den tatsächlichen Treibhausgasemissionen im Stromverbrauch in dem Netz, das, wo eben das Rechenzentrum drinsteht. Oder man sagt, man macht es über so einen Kompensationsmechanismus, also ich kaufe dann ein Grünstromzertifikat, das von einer erneuerbaren Energienanlage irgendwo im Land oder auch in Europa, kann das auch in einem anderen Land sein. Und dort wird dann eine Megawattstunde grünen Strom produziert. Ich kaufe das Zertifikat dafür und kann das dann so deklarieren, dass ich einen 100% grünen Strom verbraucht habe. Dort gibt es jetzt zwei Lager, also Amazon und Meta wollen eher dieses klassische Grünstromzertifikat-Geschäft machen. Das ist natürlich für die Unternehmen das eher günstige, es ist aber halt nicht so transparent und ist auch so ein bisschen mehr Greenwashing. Im Gegensatz dazu wollen jetzt Microsoft und Google, also die sind so ein bisschen das andere Lager, dort deutlich restriktiver sein und mehr an der Realität und deswegen auch Zertifikate, die nicht nur für ein ganzes Jahr, also eine Megawattstunde, die irgendwann mal in einem Jahr produziert wurde, sondern das Ganze auch in einer örtlichen und in einer zeitlichen Auflösung haben. Beide Gruppen betreiben gerade starke das Lobbying bei der Abraham Greenhouse Gas Protocol. Das ist so eine Organisation, die eben genau bestimmt, wie solche Treibhausgasemissionen gemessen und dann auch in den Reportings berichtet werden. Dazu kommt, dass Rechenzentren einen sehr konstanten Stromverbrauch haben. Also da gibt es wenig, was geregelt werden kann, nach oben oder nach unten. Es gibt dann Spitzen, das ist vor allem von den Kühlern. Tagsüber muss man dann mehr kühlen als nachts, wenn es wärmer ist. Und diese folgen deshalb ganz gut der Solareinspeisung. Das heißt, diese Peaks über Solareinspeisung abdecken, das ist ganz gut, aber so ein konstantes Strichprofil, das ist ein bisschen schwierig über Erneuerbare zu decken. Grünstrombeschaffung funktioniert meistens, vor allem wenn man solche Strichprofile braucht, über sogenannte PPAs, das sind Power Purchase Agreements, die man mit einem Versorger abschließt und wo man ihm garantiert bekommt, dass man ein bestimmtes Profil, also ein Strichprofil, eine durchgehende Leistung bekommt, die entweder aus grüner Energie erzeugt ist oder der Rest dann über genau eben solche Grünstromzertifikate abgedeckt ist. Und in diesem Markt sind die Big Tech-Unternehmen, vor allem auch in Europa, absolut dominant. Und das führt dazu, dass die auch wirklich hier Marktmacht haben und die Preise treiben, weil diese Unternehmen eben über völlig andere finanzielle Mittel verfügen als alle anderen Marktteilnehmer. Was dann tatsächlich dazu führen kann, weil es diesen Unternehmen eben so wichtig ist und sie sagen, wir wollen diese Grünstromverträge, diese PPAs, wir wollen die um jeden Preis haben und dann sind die durchaus bereit, da auch nochmal eine Prämie drauf zu zahlen und ordentlich Geld auf den Tisch zu legen. Was gut ist für die Versorger, aber was insgesamt dann die Preise in diesem Markt nach oben treibt und somit dann auch für andere Unternehmen den Grünstrom teurer macht, was dann wieder ein Nachteil sein kann, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt ein Unternehmen und ich kann mir meine Grünstromstrategie aber gar nicht mehr leisten, weil die Preise in diesem PPA-Markt so nach oben getrieben werden und dort dann auch die Klimaambitionen, wenn man denkt, okay, ich kann da gerade mir das eh nicht mehr leisten, dass dann die Klimaambitionen auch wieder zurückgeschraubt werden. Also das ist so bisschen ein zweischneidiges Schwert. Auf der anderen Seite kommt natürlich durch diese große Finanzkraft dann auch ordentlich Geld wieder in den grünen Energiemarkt zurück. Daneben gibt es jetzt eine neuere Entwicklung, was so in den letzten paar Monaten immer mehr gekommen ist, und zwar, dass man die Atomkraft für sich entdeckt hat. Also Amazon und Microsoft haben zuerst angekündigt, dass sie jetzt wieder auf Atomkraft setzen möchten. Das möchte man auf zweierlei Arten machen. Zum einen mal möchte man sich direkt neben bestehende oder kürzlich auch abgeschaltete Atomkraftwerke setzen mit seinen Rechenzentren und dort dann den Strom direkt beziehen. Oder man baut sogenannte Small Modular Reactors, also SMRs, die Abkürzung findet man meistens, also dass man diese dann an sein Rechenzentrum anschließt. Der Unterschied jetzt von so Small Modular Reactors zu einem klassischen Atomkraftwerk ist, dass diese deutlich kleiner sind, also die haben dann die Größe, man spricht dann irgendwie so von so Größe von so einem Standardcontainer. Die sollen also nach der Idee von diesen Unternehmen in Fabriken am Fließband mehr oder weniger gebaut werden und dann auch in alle Welt exportiert werden und relativ einfach in der Handhabung sein. Man braucht wenig Experten, man braucht keine riesigen Kühltürme oder Kühlsysteme, sondern das soll alles wie so eine, ja, man kann fast sagen, wie eine sehr, sehr langlaufende Batterie sein. Man tut da halt einmal die Brennstäbe rein und dann ist das Ding in sich geschlossen und produziert dann konstant Strom. Diese Small Modular Reactors, da gibt es so einige Startups, die dort tätig sind, und Bill Gates, also der frühere Microsoft-Chef, der war schon immer auch ein Befürworter von Atomkraft, der hat ja viel auch zu Energiewende und Klimawandel sich in diesem Feld betätigt, hat da auch Bücher geschrieben, gibt viele Vorträge und investiert dort auch sehr viel, vor allem über seine Venture Capital Firma, Stiftung, ich weiß gar nicht, was es genau ist, Energy Breakthrough. Das ist auf jeden Fall seine Firma, mit der er in Startups, die im erneuerbaren Energienbereich tätig sind, investiert, und dort investiert er eben sehr stark in diese Startups aus dem Nuklearbereich. Deswegen war es für mich jetzt auch nicht so verwunderlich, dass Microsoft wieder auf diese Atomkraft zurückkommt, weil das dort schon sehr in der Kultur auch verankert ist, dieser Gedanke. Und daneben fand ich auch ganz interessant, Sam Altman, also der OpenAI-Gründer, ist auch in solche Nuklear-Startups investiert. Also das scheint in dieser Szene relativ beliebt zu sein oder eine Technologie, wo man ja sich sehr, also wo man, die man sehr zukunftsträchtig ansieht. Das hat schon auch einen Punkt, weil Atomkraft ist halt CO2-neutral, das auf jeden Fall. Und sie sind halt Atomkraftwerke von der Stromproduktion her, vom Profil passen sie perfekt zu Rechenzentren, weil sie eben genauso ein Strichprofil die ganze Zeit durchfahren. Und jetzt die Flexibilität, die man bei Atomkraftwerken in einem Energiemix, wie wir ihn in Europa haben, vermisst, die braucht so ein Rechenzentrum halt nicht. Und deswegen ist es aus der Perspektive tatsächlich logisch, da auch dann drauf zu kommen. Amazon und Microsoft waren, wie gesagt, hier die ersten, die da jetzt so vor einem halben Jahr das veröffentlicht haben, dass man sich hier sehr aktiv jetzt um Atomenergie für seine Rechenzentren bemühen möchte. Und Google ist da jetzt auch schon aufgesprungen. Also Google möchte auch sich jetzt mit Atomstrom versorgen. Und ich denke auch in den USA ist Atomkraft ja insgesamt ein ganz anderes Thema als hier in Deutschland. Und die Idee, weil diese Rechenzentren eben so viel Energie benötigen, ist auch, dass man sie gar nicht direkt ans Netz anschließt, wobei dort die Regulierungsbehörden in den USA ein bisschen was dagegen haben. Die sagen, die müssen ans Netz angeschlossen werden. Aber die eigentliche Idee von den Betreiberfirmen ist tatsächlich, dass diese Rechenzentren mehr oder weniger autark irgendwo stehen und dann halt ein Reaktor neben dran ist oder auch ein erneuerbarer Energienpark, der einfach nur für dieses Rechenzentrum Strom produziert die ganze Zeit und gar nicht mehr mit dem Netz verbunden ist. In welche Richtung das jetzt geht, das werden wir sehen. Wie gesagt, da gibt's auch gerade Streitigkeiten mit der Regulierungsbehörde. Aber aus meiner Sicht, vor allem wenn sich dieser Atomstrom durchsetzt für diese Rechenzentren, sehe ich da jetzt nicht groß auch einen Grund, warum das noch mit dem Netz großartig verbunden sein muss, weil der Atomstrom wirklich eben perfekt dazu passt und dann im Netz vielleicht auch, wenn im Netz dann mal auch mehr wieder erneuerbare und steuerbare Kapazitäten sind, dann vielleicht auch eher sogar stören würde. Insgesamt ist das wahrscheinlich gerade die größte Schwierigkeit auf dem Weg zu weiterem Wachstum in diesem Generative AI-Geschäft, weil es gar nicht so sehr, also zum einen ja die technische Entwicklung gibt, dass man die Modelle besser macht. Das ist aber aus meiner Sicht gerade gar nicht so sehr das Thema, sondern vor allem eben diese Kapazität von diesen Rechenzentren. Also auf der anderen Seite geht es dann auch darum, dass man genügend Hardware bekommt, dass ja alles auf Grafikkarten läuft und hier auch Nvidia der einzige, also die haben ein Monopol in diesem Markt aktuell für diese Rechenzentren. Aber wenn man das Ganze jetzt eben noch deutlich weiter ausrollen möchte, sind wir jetzt relativ schnell an einem Punkt, wo das Wachstum eben durch diese Energiefrage beschränkt ist. Und das ist schon auch was Außergewöhnliches, was historisch relativ selten so ist oder ja, was wir schon lange nicht mehr hatten, dass eine Branche tatsächlich auch aufgrund von Energiemangel nicht mehr so wachsen kann, wie sie gerne möchte. Und ja, dort muss man jetzt sehen, wie sich das entwickelt. Also alles, was an Wachstum oder auch an Nichtwachstum hier stattfindet in den nächsten Jahren, wird maßgeblich durch diese Energiefrage auch getrieben sein.
Ich finde es ja ganz gut im Grunde, weil dadurch haben die einen großen Anreiz, ihre Chips effizienter zu machen. Ne?
Ja.
Das ist ein wichtiges Ding. Und das andere, halt auch die Infrastruktur dafür aufzubauen, was dann, wenn die Chips effizienter werden, ab einem gewissen Punkt ja auch wieder allen anderen zugutekommen kann. Wenn dann eben, aber so denkt die Branche nicht. Ne? Die Branche denkt, dass sie immer mehr verbrauchen wird, egal was da kommt, weil im nächsten Schritt haben wir ja dann die selbstständig denkende AI und die braucht ja noch viel, viel mehr. Also so ticken die da eher. Ich glaube, die werden aber eher irgendwann an so eine Grenze stoßen, was das betrifft, die nicht so einfach zu nehmen sein wird. Und dann wird diese Infrastruktur halt der Allgemeinheit in irgendeiner Form zur Verfügung gestellt werden müssen, damit sich die Kosten dann noch decken. Deswegen auch hier, man kann das immer erstmal negativ alles sehen, gerade so was den Energieverbrauch betrifft. Aber auch da gibt es natürlich wieder Chancen, wenn man sie denn sehen möchte. Und da bin ich dann auch mal gespannt. Also 2025 wird es da wahrscheinlich noch nicht den Peak geben, aber so 26, 27, je nachdem. Zumindest deutet sich das an, sagen wir es mal so.
Vor allem auch, dass diese Unternehmen halt mit ihren gigantischen Geldreserven massiv in diesen Markt investieren möchten und ich als Projektentwickler von einem erneuerbaren Energienpark, wenn ich das klug mache mit ausreichend Speicherkapazität, um hier ein Profil zu liefern, was so einem Rechenzentrum genügt, dann sind diese Firmen da bereit, mir jeden Preis dafür zu zahlen, was ja insgesamt dann für die Energiewende sehr positiv ist, weil dadurch Geld reinkommt. Und du hast auch gerade das Thema General AI, also so diese, man nennt das ja irgendwie die wirkliche künstliche Intelligenz. Das ist in USA ja schon so ein bisschen oder wird ja gerade zum Regierungsprojekt gemacht. Also man spricht hier auch irgendwie vom neuen Manhattan-Projekt. Das ist dann auch wieder was, wenn man diese Priorisierung dann vornimmt, dann kann man sich auch vorstellen, dass dadurch dann auch die ganzen regulatorischen Probleme und auch so Netzanschlussprobleme und sowas schneller beseitigt werden können, wenn man dann von ganz oben da die Hand drauf hält und sagt, dieser Netzanschluss, der wird jetzt bevorzugt gebaut. Also das ist dann eine Priorisierung, wo die das Ganze dann wieder beschleunigen könnte.
Okay, dann kommen wir mal zu unseren Ölkonzernen und warum die Aktien zurückkaufen. Das war eine Frage von Tricky Ed auf Reddit, welchen Sinn das eigentlich ergibt. Ich breche das jetzt mal ein bisschen runter, er hat noch ein bisschen mehr geschrieben, aber welchen Sinn eigentlich diese Aktienrückkaufprogramme machen, auch so unter der Maßgabe, dass ja der Ölmarkt perspektivisch irgendwann kleiner wird. Sagen wir es mal so. Und ich will gar nicht so sehr in diese technische Tiefe eindringen, sondern eher so das Verständnis für das Grundprinzip schaffen bei euch. Also für den einen oder anderen mag das dann etwas oberflächlich wirken. Aber wie gesagt, es geht mir mehr um das Grundprinzip. Weil wenn man das verstanden hat, hat man, glaube ich, schon sehr viel über den Kapitalmarkt gelernt. Auch wie Kursbewertungen zustande kommen. Darauf aufbauen kannst du dann wiederum ableiten, sehr viel über Anleihen, über Verschuldung und so weiter, also explizit Staatsverschuldung, wenn man es denn möchte. Also ich würde das jetzt nicht Christian Lindner Gedächtnisfolge nennen, aber man kann damit arbeiten, wenn man verstehen will, in welche Richtung das gehen müsste bei Staatsverschuldung. Also für Unternehmen funktionieren Börsen ja im Grunde recht simpel. Ne? Sie lassen ihre Aktien an einer Börse listen oder per Neuemissionen, dann kriegen sie noch ein bisschen Geld und dann werden die Aktien gehandelt. Und in der Folge ergibt sich dann so ein Aktienpreis. Ne? Und der wiederum definiert dann den Wert des Unternehmens. Also Aktienkurs mal Aktienanzahl gleich Marktkapitalisierung. Wer gute Arbeit leistet, also gute Gewinnzahlen vorlegt, der ist als Unternehmen im Grunde für die Anleger interessant. Also steigt dann der Aktienkurs. Ne? Und dann ist ja die Frage, was macht so ein Unternehmen eigentlich mit dem Gewinn? Und in der idealen Welt würde das Unternehmen den Gewinn einfach nehmen und reinvestieren. Neue Märkte, neue Produkte etc. pp. Das ist aber nicht immer möglich. Ne? Also Märkte können ausgereizt oder erschöpft sein. Dann gibt es im Grunde nichts, in das man hinein investieren kann. Neue Branchen, naja, da fehlt einem dann die Kompetenz. Kann man machen, kann man probieren, aber ist immer eine ganz schwierige Kiste, da reinzukommen. Und naja, was macht man dann? So wie Apple damals, man legt sein Geld zurück. Also wir erinnern uns unter Steve Jobs, der ja mal eine ziemlich große Krise bei Apple erlebt hatte, war dann am Ende das Motto, alles was wir einnehmen, legen wir auf die hohe Kante und für schlechte Zeiten. Ich würde ergänzen, für schlechte oder disruptive Zeiten, wir sehen das ja gerade an den Tech-Konzernen, Johannes hatte das auch gerade ja ein bisschen ausgeführt am Beispiel Strom. So Tech-Konzerne haben immer wieder mal so Wellen, wo quasi eine neue Technik reinkommt und dann musst du gucken, dass du trotz dieser neuen Technik, naja, überlebst und nicht hinweggefegt wirst. Und ich finde, das ist beim Thema künstliche Intelligenz ganz gut zu beobachten. Nicht dieses Hinwegfegen, sondern diese Angst, die diese Tech-Konzerne haben. Ja, also die investieren nun übermäßig viel in AI, weil sie denken, wenn sie das nicht tun, fallen sie hinten runter und sind dann irgendwann weg. Und das Cashpolster führt dann vielleicht dazu, dass sie dann auch übermäßig mehr investieren, als sie sollten. Das ist dann der Trade-off des Ganzen. So, aus Investorensicht stehen Aktien als Anlageklasse in Konkurrenz zu anderen Anlagemöglichkeiten, kann man sagen. Also Kreditvergabe beispielsweise oder andere Formen davon, das wären dann die Anleihen. Und hier kommt erstmals die Dividende ins Spiel, denn Aktien an sich haben ja keine Verzinsung. Ne? Du kaufst die Dinger, lässt sie liegen und hoffst, dass du sie von einem höheren Kurs wieder verkaufen kannst. Anleihen wiederum steigen und fallen nur entlang der Zinsentwicklung im Wert oder des Risikos und schütten dafür aber regelmäßig Zinsen aus. Ne? Einmal jährlich, im Halbjahr oder auch quartalsweise, da gibt es ja verschiedene Konstrukte, je nachdem. Und Dividenden beheben diesen Nachteil der Aktie. Zumindest potenziell. Also grob gesagt, wer einen Bilanzgewinn hat, kann eine Dividende ausschütten und diese wiederum kann der Investor für sich als Verzinsung berechnen. Das ist dann die sogenannte Dividendenrendite. Und plötzlich hat dann so eine Aktie mit so einer jährlichen Ausschüttung auch ein jährliches Einkommen für den Investor. Ja, und dann überlegt man halt als Investor, ne? Eine Aktie hat eine Dividendenrendite von 1,5%, bei Anleihen bekommt man 3%, traut man dem Unternehmen eine positive Entwicklung zu, sodass der Aktienkurs mehr als 1,5%, also die Differenz im Jahr steigt. Ja, nein, vielleicht. Ne? Und so rechnet man dann halt, wo man investiert. Das Unternehmen schafft mit der Dividende also einen zusätzlichen Kaufanreiz für die Aktie und verbessert damit den Stand im Wettbewerb um Kapital. So, und in der Praxis sieht das Ganze dann so aus. Ich habe gestern einen HV-Bericht eines Unternehmens gelesen und da steht dann zum Beispiel, ich gebe mal zwei Beispiele jetzt, ne? Also die SDK, also die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, hat folgende Beschwerdeführung. Die Dividende wird von 0,90 Euro auf 1 Euro je Aktie erhöht. Das erfreut uns, aber die Ausschüttungsquote ist deutlich zu niedrig. Die SDK fordert grundsätzlich eine Ausschüttungsquote von 40-60%. Die niedrige Ausschüttungsquote stellt eine Bevormundung der außenstehenden Aktionäre dar. Das sagt die SDK. Und noch ein obendrauf von der DSW, das ist die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Die DSW bezeichnet die Dividende von 1 Euro je Aktie als viel zu niedrig. Die Dividendenrendite liegt nur bei 1,94%. Sie kündigt an, dass die DSW heute gegen die Dividende stimmen wird. Also da sieht man, welche Interessenkonflikte es dann tatsächlich auch zwischen Aktionären und Unternehmen so geben kann in dieser Hinsicht. Und der Hintergrund ist natürlich, dass die Aktionäre sich freuen, wenn sie möglichst viel vom Gewinn bekommen. Das Unternehmen hat aber natürlich noch so ein paar andere Gedanken im Kopf. Man möchte ein bisschen Schulden abbauen, man möchte Kapital aufbauen, Rücklagen bilden, man muss in Forschung investieren und so weiter und so fort. Und wenn die Zeiten mal schlechter sind, sollte man ja auch ein Polster haben, ne? Und im Grunde sind auch Aktienrückkäufe in eine ähnliche Kategorie einzuordnen und haben eine ähnliche Funktion, nur ein bisschen anders gelagert. Also wenn ein Unternehmen Geld verdient, dann benötigt es ja kein Kapital. Kauft es dann mit einem Teil seiner Einnahmen eigene Aktien zurück, dann reduziert es die zur Verfügung stehenden Aktien und erhöht damit potenziell den Aktienkurs. Ja, also die eigenen Aktien, die kann man dann zum Beispiel einziehen. Also die werden vernichtet, dann hat das Unternehmen grundsätzlich weniger Aktien ausstehend und kann dann wieder erneut Aktien zurückkaufen. Und damit reduziert man das Angebot an Aktien. So, für das Unternehmen selbst ist das alles natürlich auch eine Vorbereitung auf schlechte Zeiten. Ne? Also wenn du dann wiederum schlechte Zeiten hast, verlierst Geld, brauchst vielleicht Geld, kann man sagen, naja, man gibt auch wieder Aktien raus und das ist dann leichter, wenn weniger Aktien grundsätzlich zur Verfügung stehen. Ne? Da gibt es eine Kapitalerhöhung und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, warum die hier gerade anfangen zu bohren neben mir, aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch, falls man es hört in der Aufnahme. Man kann die eigenen Aktien aber auch behalten und zum Beispiel in schlechten Zeiten einfach verkaufen. Also das ist auch eine Option. Oder man setzt sie als Übernahmewährung ein. Ja, also man tauscht die eigenen Aktien gegen die Aktien anderer Unternehmen. Das ist dann besonders ertragreich, wenn die eigenen Aktien wesentlich billiger gekauft wurden, als sie dann bei diesem Kauf, als die Bewertung dieser Aktien dann beim Kauf angesetzt wird. Ja, also wenn ich sie für 100 Euro kaufe und dann dort als 200 Euro ansetze im Wert, ja, dann kaufe ich quasi 50% billiger. Das muss natürlich für die Gegenseite auch interessant sein. Das muss dann also Wachstumspotenzial etc. da sein. Also ganz so einfach ist es natürlich immer nicht. So, in jedem Fall hat der Akt des Zurückkaufens eigener Aktien den Effekt, dass weniger Aktien zur Verfügung stehen am Markt, der Kurs potenziell steigt und macht dafür für das Unternehmen wie auch die Anleger Sinn. So, und seit dem Aufstieg der Bonusvergütung macht es auch für das Management Sinn. denn viele Boni sind ja auch mit den Aktienkursen verknüpft. Ne? Also da sagt man, ja, also hier mindestens die und die Schwelle sollte der Aktienkurs überschritten haben. Ja, was weiß ich, 50 Euro. Und erst dann kriegst du deinen Boni. Also dann hat das Management einen Anreiz, einerseits das Unternehmen gut aufzustellen, aber es hat auch einen großen Anreiz, sich um die Investoren zu kümmern, die dann wiederum ja dafür sorgen sollen, dass der Aktienkurs steigt. Man sieht, also beide Maßnahmen haben quasi einen positiven Effekt auf die Bewertung des Unternehmens, wobei die Aktienrückkäufe, sage ich mal, potenziell die Möglichkeiten des Unternehmens erweitern, während Dividenden, da gibst du einfach nur das Geld raus, Das ist eine Erweiterung der Möglichkeiten der Investoren, ja, die dann quasi sich noch so eine Zinsrechnung dahinstellen können. Bei den Dividenden ist vielleicht noch zu berücksichtigen, dann gibt es eine sehr negative Form, weil das Management hat ja den Anreiz, den Investoren eine Dividende zu bieten, weil es Kursvorgaben manchmal zu erfüllen hat. Und da gab es ja durchaus Unternehmen, die dann noch Dividenden auf Kredit ausgegeben haben, was ja völliger Wahnsinn ist. Ne? Also du nimmst einen Kredit auf, um Investoren Geld zu geben. Also das ist eine sehr ungute Entwicklung gewesen. Das ist, muss man vielleicht dazu sagen, nicht in jedem Markt möglich. Das sind diverse Länder, die sowas möglich machen. Bei manchen wurde es auch wieder abgeschafft. Also das ist auch ein stetes Verhandeln. So, und ich finde, davon ausgehend hat so ein Kapitalmarkt dann halt auch eine sehr eigene Dynamik. Ne? Also nebst dem normalen, ich nenne es mal Kampf um das Geschäft in einem Markt, also wer verkauft mehr, befinden sich die Unternehmen halt eben auch noch im Wettbewerb darum, wer an den Börsen das attraktivste Unternehmen hat. Dann kann es ja sein, dass der eine ein bisschen mehr Gewinn hat als der andere. Das könnte man dann aber über eine höhere Dividendenrendite beispielsweise ausgleichen. Was aber wiederum die eigenen Möglichkeiten des Investierens beschränkt. Also da kann man sehr viel hin und her schieben, hin und her spielen, sehr verschiedene Interessen damit abgleichen. Und jeder muss aber, und ich glaube, das ist der Punkt, aufgrund dessen, dass es zur Verfügung steht, dann eben auch mit diesen Mitteln agieren. Es ist im Grunde nicht möglich, außer man hat ein sehr spezielles Geschäftsmodell, außerhalb der Möglichkeiten zu agieren. Also einfach zu sagen, ich mache weder Aktienrückkaufprogramme noch schütte ich Dividenden aus. Also gerade wenn du irgendwas produzierst und verkaufst und dich da in einer normalen Konkurrenzsituation befindest, das kannst du nicht vermeiden. Und warum ist es wichtig? Würdest du es vermeiden, würde dein Unternehmen an Bewertung verlieren, also quasi relativ weniger wert sein zu den anderen. Und dadurch ergeben sich verschiedene Möglichkeiten, was dann mit dir passiert. Also wenn du unterbewertet bist, wirst du zum Übernahmekandidaten. Das heißt, ein Konkurrent kauft dich einfach auf, weil du bist ja so billig, kann ja sich noch Geschäft ranziehen, die Rechnung lohnt sich, hat noch ein bisschen Effizienzkosten, die er spart, finden dann alle super, wirst du übernommen. Ist natürlich auch nicht alles so hundertprozentig einfach, wie ich das sage, aber ist eine Option. So, dann gibt es aber auch noch aktivistische Investoren, ja, die suchen genau solche Unternehmen, die das nicht richtig machen und kaufen sich dann mit 10% ein und machen dann einen Haufen Rabatt, sodass das Management beginnt, diese Maßnahmen zu ergreifen, vielleicht noch ein paar Effizienzmaßnahmen obendrauf, ne? Also sodass dann quasi der Aktienkurs steigt, sodass man also sagen kann, es gibt einen gewissen Zwang, das alles zu tun. Bezogen auf unsere Ausgangsfrage bezüglich der Ölunternehmen, also wenn der Geschäftsvorgang bedeutet, dass ich meine eigenen Preise runterdrücke, dann findet dieser Vorgang meist nicht statt. Das heißt also, ich investiere nicht in Ölförderung, wenn ich mir nicht sicher bin, dass dadurch der Ölpreis fällt. Dann investiere ich da nicht rein. So, die Ölunternehmen selbst haben natürlich aber auch den Anreiz, eigene Aktien zurückzukaufen, weil sie, wie gesagt, eben sonst ins Hintertreffen gegenüber der Konkurrenz geraten würden und aber auch den Anreiz, diese Dividenden auszuzahlen. So, und bei den Dividenden ist es bei den Ölunternehmen halt besonders interessant, weil solange die Ölunternehmen einfach nur sagen, ja, das mit den Investments da in diese grünen Energien, irgendwie alles nicht so geil von der Rendite her, deswegen machen wir das nicht, dann haben die halt einfach dieses Cash. Und sie werden es nicht zurücklegen, weil da werden Kredite abgebaut, da werden eben diese Dividenden ausgezahlt, also und eben diese Aktien zurückgekauft. Und das hilft natürlich den Investoren, die Unternehmen werden dadurch in der Marktkapitalisierung potenziell mehr wert. So, bei der Dividende ist natürlich immer so, die wird auch vom Aktienkurs abgeschlagen. Da kann man dann sagen, na, das ist doch doof. Auf der anderen Seite investieren die Leute dann da auch gerne mehr rein und man sagt im Allgemeinen, diese Unternehmen haben eine bessere Performance als andere. Sodass irgendwie der Abschlag, der dann da ist, schon auch irgendwie dazu führt, dass er eigentlich doch nicht da ist. Aber da kann man viel hin und her schieben. Ich selbst bin kein so großer Fan von Dividendenrenditen. Ich glaube, sie sind sehr sinnvoll, wenn man so als Privatanleger aktiv ist und sich dadurch quasi so ein Grundeinkommen generiert. Dann ist das super. Da hast du deine ganzen Kosten abgedeckt und kannst mit dem Rest investieren. Aber dafür brauchst du halt auch erstmal ein bisschen Geld auf der Kante, ehe das funktioniert. Ne? Es ist halt grundsätzlich so, dass auch Ölunternehmen diesen Zwang haben, weil wenn sie eine relativ niedrigere Bewertung gegenüber ihrer Konkurrenz haben, ja, dann gibt es halt vielleicht nicht immer gleich eine Übernahme, aber Ölunternehmen sind eigentlich super geeignet, um sie dann zu zerschlagen. Ja, da kann ein Management ausgetauscht werden und so weiter, aber da können einzelne Felder vertickt werden und so weiter. Da kann man richtig durchrauschen durch so ein Unternehmen. Deswegen gibt es halt eben auch für diese Ölunternehmen den Zwang. Obwohl sie vielleicht ein Geschäft haben, von dem wir sagen, naja, also mit Blick auf 2030 ist das vielleicht gar nicht mehr so geil, aber aktuell kannst du halt noch eine Menge rausziehen. So grundsätzlich vielleicht, aber ich glaube, man darf nicht davon ausgehen, dass die großen Ölkonzerne wirklich in Gänze verschwinden. Also das glaube ich nicht. Die werden ab einem gewissen Punkt, also selbst wenn sie keine Erneuerbaren aufbauen, werden sie vielleicht in Chemie investieren, in Rohstoffe, in Verarbeitung. Also das sind so Sachen, mit denen sie ja auch was anfangen können, wo sie vielleicht eine höhere Kompetenz haben als in anderen Dingen. Und das wird es ja auch alles noch geben. Und wenn man da mal guckt, was die Saudis so machen mit ihrem ADNOC, das ist ja der große Ölkonzern dort, die tun genau das. Sie haben auch erneuerbare Energien laufen, aber dass die Hauptstrategie ist Rohstoffförderung. Was sind dann halt andere Rohstoffe als Öl?
Es gibt auch bei den Ölkonzernen ja eine immer weiter auseinandergehende Bewertung, sodass es hier schon auch so aussieht, als könnte es. Also konkret zieht halt Exxon vor allem und Chevron ziehen nach oben weg bei den Bewertungen und die Europäer, also am schlechtesten ist BP und auch Shell ist, glaube ich, nicht so viel besser. Die haben halt sehr schlechte Bewertungen, weswegen es hier auch durchaus realistisch sein könnte, dass es hier, also dass zumindest jetzt mal vielleicht BP oder sowas, einer von diesen, was ja auch zu diesen Big Oil schon dazugehört, dann übernommen wird vielleicht von einem anderen oder eben, wie du auch gerade gesagt hast, Marco, dann zerschlagen oder teilweise dann verkauft.
Ja, also die Politik hat natürlich da auch immer noch eine Rolle zu spielen, ne, die dann so einen Deal auch verhindern kann, Kartellbehörden und so weiter. Deswegen glaube ich, ist Zerschlagung immer das Einfachste von der Investorensicht. Aber es gibt halt einen Unwust an Möglichkeiten, was man mit so einem Unternehmen machen kann. Und gerade die europäischen Ölkonzerne sind ja deswegen so im Vergleich schlecht, weil sie halt, naja, zu sehr auf äußere Einflüsse gehört haben. Hm. Auf die Divestment-Leute, auf die Umweltschützer und da ein paar Sachen versäumt haben, die bei den Amis etwas weniger intensiv betrieben wurden. Ich glaube auch das Thema grüne Investments. Das Problem bei so einem Ölkonzern ist, der verdient so unglaublich viel Kohle, also auch von der Marge her in guten Zeiten. Wenn du dann halt da irgendwo so ein paar Windräder hinstellst, die dann mit einer Marge von 10% laufen, dann ist das für die halt ein scheiß Geschäft. Ja, das muss man halt auch sagen. Ne? Also, da gibt es auch andere Zeiten, wenn der Ölpreis ganz niedrig ist, aber im Grunde ist es halt für die Konzerne, ist das einfach kein Ersatz. Und das ist dann auch schwer, wenn du dann so eine Bilanz hast, dann ist das halt so ein Geschäftsfeld, wo einfach nur gezeigt wird, da können wir von dem, was wir bisher gemacht haben, kein Geld verdienen. Deswegen würde ich nicht erwarten, dass diese Ölkonzerne diejenigen sind, die die grüne Wende da vorantreiben, die grüne Energiewende, sondern das werden andere Konzerne sein müssen. Ja. Die dann am Ende vielleicht auch gut verdienen, besser als jetzt, aber das sind alles so Sachen, die wir noch sehen werden.
Das hatten wir ja in meiner ersten Folge, hatten wir ja genau das Thema. Hast du der Javier Blas, der hat dazu kürzlich einen Opinion-Beitrag bei Bloomberg geschrieben, eben genau zu dieser Frage, also konkret geht es darum, was passiert mit BP eigentlich. Weiß ich, hast du den gelesen, sonst würden wir den mal vielleicht verlinken, den fand ich nämlich eigentlich ganz gut.
Nee, habe ich nicht.
Ja, aber da waren halt schön auch jetzt gerade, ist jetzt das konkrete Beispiel BP halt nochmal, gerade genau diese ganzen Möglichkeiten, die man da so machen kann, aufgezeigt jetzt in so einem Unternehmen, dann verlinken wir den mal. Allgemein nochmal Gedanke zu, du musst ja immer überlegen als, oder so die rationale Perspektive auf diese Frage, schütte ich Dividende aus oder nicht, ist, wo kriege ich mehr Rendite? Und in dem Moment, also wenn man es aus so einer rational-ökonomischen Perspektive betrachtet, ist in dem Moment, wo das Unternehmen sagt, ich kann mehr Rendite erwirtschaften als der allgemeine Kapitalmarkt, und das war ja genau die Überlegung auch von den Tech-Konzernen in den letzten Jahren, weil die halt gesagt haben, wir wachsen überproportional, deswegen war es rational dort,
das Geld drin zu behalten. Und in dem Moment, wo aber ein Unternehmen, das jetzt eher so am Ende seiner oder ja in so einer relativ stabilen Marktposition ist, wie jetzt, also man spricht ja dann von diesen Dividendenaristokraten, irgendwie so Coca-Cola und Walmart und diese so Versorger Unilever oder sowas, die dann halt sagen, okay, wir haben nicht mehr das Wachstum und das Geld, also der Kapitalmarkt insgesamt wächst schneller als wir und deswegen ist es dann rational, das Geld als Dividenden auszuzahlen. Also das ist vielleicht nochmal so die ökonomische Perspektive, die da auch dahinter steckt.
Ja, also du hast halt als Walmart, kannst du halt deine Expansion, die du noch machen kannst, in einem recht verteilten Markt halt quasi aus der Kasse bezahlen und dann bleibt immer noch genug übrig, ne? Um es mal so ganz flapsig zu formulieren. Deswegen habe ich vorhin am Anfang die Staatsschulden erwähnt. Naja, da hat man ja so eine ähnliche Dynamik, ne? Also Deutschland hat jetzt zwar vielleicht niedrigere Zinsen als andere, minimalst gegenüber den USA, ne? Aber wir haben von der Staatsverschuldung her, sind wir so weit weg von allen anderen, und zwar im positiven Sinne. Wir haben so viel Abstand zu Frankreich, USA und sonst wem. Das ist halt auch ein relativer Puffer. Also in der Relation haben wir dadurch sehr viel mehr Möglichkeiten, Staatsschulden aufzunehmen, ohne dass uns was passiert. Also ohne dass die Märkte glauben, wir gehen demnächst pleite. Und das ist halt etwas, was bei diesen ganzen Diskussionen immer nicht gesehen wird. Wenn die Staatsverschuldung im Schnitt irgendwo bei 100% liegt und du bist da irgendwo bei 64, 65, ja, oder 60 bis 65, dann hast du halt auch diesen Puffer, den du nutzen kannst. Also das heißt jetzt nicht, dass man den gleich in einem Jahr nutzen muss, sondern man muss sich halt überlegen, was sind wichtige Investitionsfelder, da kommen wir mal wieder an den gleichen Punkt, und kann dann das nutzen. Weil Kapitalmarkt ist halt am Ende auch immer Relation. Wie sieht etwas in Relation zu den anderen aus? Und das wird da an der Stelle viel zu wenig gedacht. Mhm. Würde ich sagen, gehen wir in den Gesellschaftsteil über. Ja. Was die Picks betrifft, ja. Was soll ich sagen? Fang du mal an.
Okay, Thema Syrien habe ich einen guten Podcast gehört. Also da gab es ja jetzt auch im Öffentlich-Rechtlichen und überall Unmengen an Diskussionsrunden und sowas. Ich bin aber ja schon manchmal Fan von Jung und Naiv und hier der Thilo Jung hatte da jetzt in der vorletzten Folge die Christine Hilberg eingeladen, die ja Syrien-Expertin ist, also die hat lange dort gelebt und ist jetzt als freie Journalistin auch tätig. Ich bin ein absoluter Laie, ja, was so Nahostpolitik und so anbelangt, aber für mich hat sich das sehr schlüssig und sehr reflektiert angehört, was sie dort erzählt hat. Ich mag ja auch dieses Format, dass so ein Podcast dann auch, glaube ich, 3,5 Stunden ging, der jetzt geht und man dort dann auch in die Tiefe geht und das eine ganz andere Blickwinkel nochmal ist, wie den man dann irgendwie so in dieser 3/4 Stunde Presseclub von irgendwelchen Weltjournalisten oder sowas dann kriegt.
Ja, also das darf man wirklich, das darf man bei diesem Thema nicht hören.
Ja, ja.
Also wirklich nicht. Entschuldigung.
Ja, gerade, also die Presseclub-Folge am Sonntag habe ich angeschaut. Ich fand sie ganz furchtbar. Aber ja, genau. Diese Christine Hilberg hat für mich, ich meine, Marco, du bist da ja nochmal tiefer drin, aber die hat für mich sehr kompetent gewirkt und deswegen für jeden, der dort wirklich mal verstehen will, was dort passiert ist und was dort gerade passiert und wer da mit wem und gegen wen und überhaupt, da große Empfehlung für diese Folge, jetzt auch gerade über die Feiertage, kann man sich da mal so eine 3,5 Stunden Folge beim Spazierengehen anhören.
Ich glaube, was man bei der wissen muss, ist, dass er eher so im linken Lager steht und einige Einschätzungen dann auch entsprechend dadurch entstehen. Ich habe sie nicht gesehen, die Folge, aber die hat schon ein großes Wissen, was, glaube ich, ernst zu nehmen ist. Sagen wir es mal so. Ich würde das ergänzen um einen Bericht aus dem Auslandsjournal, Syrien, die Stunde Null. Wir haben ja selber unseren Podcast zu Syrien gemacht bei der Foreign Times, die so ein bisschen auch abgeklopft hat, wie dieser HTS zu sehen ist. Und da waren wir ja recht zügig zum Glück und jetzt ist ja eher die Frage, in welche Richtung es geht und dann hast du halt in Syrien jetzt so eine Mischung aus, ne, dieser Freude, über, dass der endlich weg ist, der Assad, gleichzeitig dieses Erkennen, ja, also wir wussten es ja immer, wie es in Syrien ist, zumindest dann, wenn wir es wissen wollten. So, jetzt gibt es dazu die Bilder, jetzt gibt es dazu auch Berichte, jetzt sieht man mal so einen Folterknast und so weiter. Das ist ja schon erschreckend, aber auch nicht unerwartet. Ja? Also, und das heißt also, du hast jetzt quasi eine Bevölkerung, die kommt aus so einem Trauma raus. Es gibt Leute, die sind freigelassen worden, die sind da 40 Jahre in so einem Knast gewesen, ne? Schon unter Assads Vater. Und die kommen jetzt da raus und sehen ein anderes Syrien vor sich, dann hast du auf der anderen Seite, also die haben alle ein Trauma, muss man einfach so sagen. Dann hast du aber auch eine traumatisierte Bevölkerung, die ja nicht nur dann Assad quasi erlebt hat, sondern ja auch der Alltag war ja traumatisierend. Du hast den Krieg gehabt, der seine Traumata da erfüllt hat und so weiter. Also das ist eine super schwierige Situation, selbst unter normalsten Umständen. Deswegen ist das jetzt alles so ein bisschen brüchig, was dieses Aufbauen betrifft. Man weiß nicht so hundertprozentig, in welche Richtung das geht und ob alle Parteien da dran wirken, da das Richtige zu tun. Dann hast du noch ein Israel, was dann auf die Syrer schießt, auf den Gebieten, die sie vor kurzem noch besetzt haben, also auch völlig gaga. Dann die Türken, die gegen die Kurden und also es gibt einfach noch viele Fragen in Sachen Syrien. Von daher muss man das, glaube ich, sehr wohlwollend, versehen auch mit europäischen Interessen begleiten, aber eben auch mit einer gewissen Skepsis. Und das, finde ich, ist in der öffentlichen Debatte so noch so ein bisschen unaustariert. Und diese ganzen Typen, und deswegen erzähle ich das jetzt alles, die da so in diesem Presseclub sitzen und sonst wo, gehen mir einfach nur auf den Sack. Also anders kann ich das nicht mehr nennen. Es ist völlig unreflektiert da, das ist so Rumgebolze. Die haben ja nicht wirklich eine Ahnung, aber sie erzählen da sehr viel. So. Gibt aber natürlich auch bessere Sachen aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das war jetzt so der Ansatz zu sagen, ich gebe euch das mal. Syrien Stunde Null aus dem Auslandsjournal. Das ist so ein Film, 8 Minuten, die sich quasi hier dem widmet, einerseits der Freude und andererseits dem, was du dann halt so in so einem Knast erlebt hast. So, und ich finde das, weil das so auch zusammengehört, finde ich das sehr gut, dass man das dann auch eben zusammen zeigt. Ja, in dem Sinne. Haben wir noch was zu trinken, Johannes?
Leider immer noch nicht. Ich bin nach wie vor relativ langweilig unterwegs, was das anbelangt. Aber jetzt kommen ja die Weihnachtstage und ich denke, danach kann ich dann sicher auch mal wieder von einem leckeren Getränk berichten.
So, jetzt muss ich es wieder retten.
Also nicht irgendeinen Tee oder sowas?
Ja, ich habe tatsächlich einen. Einen, den ich nicht mag. Oh. Also, ich habe getrunken, auch in meinem Urlaub. Man muss das ja immer alles. Gold Thread, Plant-Based Tonics, Green Minerals. Und das Ganze ist, ja, also irgendwie ist das so eine Art Tee. Weiß gar nicht. Angeblich ohne Zucker, aber dafür mit Zuckerersatzmittel. Das habe ich nicht so ganz kapiert, als ich das gekauft habe. Da ist dann irgendwie noch Lemon Juice und was weiß ich noch alles drin. Und ich fand es einfach eklig. Ja, also anders kann ich das nicht nennen. Ich finde Getränke immer dann schlimm, also wenn sie schon irgendwelche Ersatzmittel da reinkippen. Aber dann haben die ja meistens so einen expliziten Geschmack. Und das, für mich funktioniert das überhaupt nicht. Und hier ist es leider besonders schlimm gewesen. Also das war quasi nicht dominiert von dem Zeugs, was da drin war, also von diesen ganzen Kräutern und was weiß ich noch alles, sondern eben von diesem, Süßungsmittel. Kauft das nicht. Egal, wo ihr es seht, kauft es nicht. Außer ihr mögt diesen Geschmack. Ich meine, es soll ja so Leute geben, die das geil finden. Aber ich gehöre nicht dazu. Ne? Lemon Balm, Rose Hips, verschiedene Kräuter. Monkfruit und so weiter. Und dann unten Erythritol.
Ah, schön.
Ja, genau. Und so schmeckt es auch, genauso wie es klingt.
Nach Erythritol.
Ja. Also in dem Sinne, glaube ich, sind wir dann am Ende der Sendung. Ja das war es wahrscheinlich für dieses Jahr. Also ich, zumindest von uns. Das heißt, wir wünschen euch einen guten Rutsch. Frohes Fest. Also vor Weihnachten schaffe ich den Schnitt noch. Am besten mache ich es morgen am 22.
Ja. Ah, kommen wir vor Weihnachten noch?
Ja.
Ah, cool. Ja. Okay. Ja.
Ja, also frohes Fest.
Dann von mir auch frohes Fest euch und guten Rutsch.
Genau. Und dann, falls ihr uns noch was zu sagen habt, unsere E-Mail-Adresse mh@mikroökonomen.de und auf Reddit wie auf Mastodon könnt ihr uns jeweils als Mikroökonom antickern. Euch eine schöne Zeit. Bis dann. Schöne Feiertage. Tschüss.
Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.